Grüß euch und herzlich willkommen bei Frischfleisch und Natursekt, die kulinarische Freakshow mit Andy Hauser
und Andy Stürmer.
Und los geht's! Herzlichst willkommen und grüß euch bei Frischfleisch und Natursekt. Heute haben wir einen sensationellen Stargast, aber bevor wir zu dem kommen, muss ich unseren lieben Andy Stürmer mal Hallo sagen, du frischer Bub.
Gut in die Runde. Ah, liebe Grüße von meiner Seite.
Frisch polierte Glotzen ausschauen du da, Alter, die geilste Sau der Welt. Aber zu dem kommen wir heute eh noch.
Du, genau, zur Sau kommen wir heute sicher noch, weil heute, ja, du stößt einmal unseren Stargast.
Stargast des Tages ist Fritz aka Franz Windischbauer. Er ist mit seiner Frau der Betreiber des Windischbauernhof. Aber ich würde jetzt einfach einmal sagen, lieber Franz aka Fritz, stell dir einmal selber vor, wer bist du? Was frisst du? Was machst du?
Was frisst du? Ja, hallo, servus, grüß euch. Ja, danke schön, dass ich eingeladen worden bin für euch. Danke, dass ich da sein darf und mein Senf dazu beitragen, die Menschheit ein bisschen zu erleuchten über das, was wir so tun und treiben auf unserem Hof. Ja, wer bin ich? Was bist du? Was frisst du? Grundsätzlich esse ich am liebsten mein eigenes Saufleisch. Ja, es nimmt furchtbare Züge mittlerweile an. Ich verweigere mir sämtliche andere fleischliche Nahrung mittlerweile. Wir haben daheim einen kleinen, feinen Bauernhof und haben da vor etlichen Jahren auch noch einen Verein gegründet, in dem wir gewisse Dinge wachsen lassen und Zeit geben, das, was es eigentlich wirklich braucht, nämlich.
Ich muss dich gleich mal ganz kurz wieder wegen einfangen, weil ich weiß genau, du würdest jetzt losgaloppieren wie ein Araberhengst.
Das stimmt.
Der Punkt ist, wir müssen jetzt gleich mal die wichtigste Frage vorweg stellen und die darf der Herr Stürmer stellen, weil du genau, weißt es nicht.
Das brennt mir schon, seitdem wir die Folge geplant haben und seitdem wir sie ja nicht kennen, weil jedes Mal, wenn ich das höre, sage ich immer, hey, wie heißt du jetzt, Fritz oder Franz? Und der Andi sagt immer, Fritz oder Franz? Der Ecke Fritz Franz. Hey, wie heißt du jetzt wirklich Fritz oder Franz und wie bist du da zu der Abschweifung gekommen eigentlich zum Namen?
Ja, mein Taufname ist Franz. Okay. Also das ist der bürgerliche Name, das ist die seriöse Person, ist immer der Franz gewesen. Der hat keine Ausschweifungen, der hat nie irgendwelche sexuellen, abartigen Handlungen vollzogen. Wohingegen der Fritz, ja.
Also ist das der Novanam praktisch, der Alter Ego oder was?
Nein, der Novanam nicht.
Aber. Der Novanam.
Aber ich glaube, da kennt sich ja her, oder? Also, wenn man nicht alles so täuscht.
Jein. Also, ich befürchte, dass unsere Historie noch etwas länger ist.
Okay.
Aber es hat auch mit verseuchten Hütten und mit viel Spaß dann.
Diversen geselligen Beisammenseinketten oder wie man es nennen will, über Wochen hinweg.
Damals waren viel Sauereien und da noch ohne Schweindeln. Also, zumindest
stimmt,
ohne,
ja,
also ohne Vierbeinige.
Ohne Vierbeinige,
ja. Auf jeden Fall. Also ja, wo kommt jetzt der Spitzname Fritz her? Jetzt
ja, ich komme jetzt da ein bisschen auf meine berufliche Situation zurück. Ich habe ja zuerst einmal Landwirt gelernt, dann habe ich Tischler gelernt und dann zum Schluss bin ich aber doch Decker und Spengler gewesen. Und da habe ich einen Arbeitskollegen gehabt, der Marian hat er geheißen. Bosnier war von Geburtsleben an, der hat sich meinen Namen bei Gott nicht merken können. Der hat halt immer Fritz mit ziemlich langgezogenen I. Und aus dem aus ist dann mein Kumpel, der Jürgen, hat das dann als Synonym für mich hergenommen. Und irgendwann ist der Name hängen geblieben. Dann hat mir jeder nur mehr Fritz genannt.
Ich muss ja zugeben, ich habe erst, glaube ich, vor 10 Jahren erfahren, dass du eigentlich Franz hast.
Du bist nicht der Einzige.
Hey, aber wir haben auch einen Freund bei uns in der Klicken, der nennt jeder Kurti, heißt aber eigentlich Patrick, weil er immer. Ja, das ist so. Hey, ich glaube, den haben sie früher sogar angerufen, erst der Kurti daheim. Ja, bei uns gibt es keinen Kurti da, ja, aber der hat immer Kurt Cobain-Level gehabt, war voller Nirvana-Fan. Und darum ist eigentlich Kurti Bickenblim bei dem beim Namen. Und jeder nennt einen Kurti.
Geil. Ja, ohne Helm und ohne Gurt. Einfach genau. Gurt. Also das heißt, der Fritz kommt sozusagen von dem bosnischen Arbeitskollegen.
Ja, aber Dank. Im Endeffekt war das eigentlich, der hat sich nur meinen Namen nicht merken können und hat mir da über Jahre hinweg gesagt, als Fritz, hey, Fritz. Also, Obe, hey, das war nämlich auch dabei. Ja. Wie auch
aber,
immer.
Aber ich muss jetzt zugeben, wir nennen dich heute offiziell Franz. Also du bist sozusagen der Franz mit dem langen Gedankengut.
Aber und nicht mit dem braven Gedankengut, das brauchst du nicht.
Nein, das wird nichts. Das
kannst du was anderes ausprobieren. Real,
auf jeden Fall. Und jetzt darfst du Perlen vor die Säue werfen oder Säue vor die Perlen, je nachdem. Weil wir haben uns ja eigentlich vor langer Zeit kennengelernt.
Ja, und vor langer Zeit, ja.
Ja, es ist wirklich schon eine Zeit her. Und seit wann macht ihr das Thema Windisch Bauernhof beziehungsweise den Verein und auch diese Ideologie zum Thema Tierwohl? Wie lange macht ihr das schon?
Und darf ich kurz einmal dazwischen aber reingrätschen? Ich glaube, die Folge ist generell so interessant für uns oder für, glaube ich, für die Hörer, dass wir mal von der Produktionsseite, also von Produzenten, einmal eine Expertise einholen. Wie steht er dazu? Wie steht er zur Nachhaltigkeit? Wie steht er zu Tierwohl, was wir da diskutieren werden. Und darum ist es eigentlich voll interessant einmal, ihr geht ja wirklich tief in die Materie rein und ihr macht euch richtig Gedanken, wie ihr euch einen Hof zukünftig auch betreiben wollt, oder? Also das ist ja ein essentielles Gedankengut, was ihr da habt.
Das ist auch richtig so, ja, weil es ist eigentlich, bei mir war es schon immer so, ich habe die Landwirtschaft von meinem Vater übernommen im 2006er Jahr und war dann so richtig geil. Man taucht da ein, man ist da involviert, man versucht top Ertragszahlen zum Liefern.
Also ich habe das konventionell übernommen.
Praktisch, genau. Ja. Und man haut sich da wirklich rein und du mischst dann wirklich mit der 20 Hektar Landwirtschaft, mehr haben wir ja leider nicht, mit den Produktionszahlen im Top-Level mit. Nur das Problem ist, um wirklich Geld damit zu verdienen, fehlt die Menge. Mhm. Einfach zu klein. Ich meine, du hast super Ertragszahlen, die Schweindel. Du hast 27 abgesetzte Ferkel pro Sau. Ist natürlich top, aber irgendwie war das so, das Prüftaschel ist nicht wirklich fett geworden und das Herz ist nur weniger fett geworden. Also das war eher so, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich muss meine Viecher wie Maschinen behandeln. Mhm. Wenn der Viech nicht produziert ordentlich, also es hat nicht genug Ferkel, dann ist das weg, das Schwein. Aber es ist ein Lebewesen.
Richtiges Nutzungsprodukt, mehr oder weniger.
Es ist wie ein Traktor, wenn der zickt, dann verkaufe ich ihn und kaufe mir eine bessere Marke. Mhm. Und das war nicht meins. Das war nicht das von der Bettina, meiner Frau, weil ja wir irgendwo im Herzen drinnen gespürt haben, Alter, da muss ein anderer Weg her. Und das kann es nicht sein. Und wir haben dann lang umeinander tüftelt. Sind in die Direktvermarktung dann eingestiegen. Und haben dann festgestellt, ja, Alter, das geht ja. Dann kannst du plötzlich auch ein Produkt liefern, was wirklich einigermaßen dem entspricht, was man sich so vorstellt. Also sprich, wie wir es dann auch genannt haben, unseren Sauwohl-Projekt. Nur leider hat dann der 16-Stunden-Arbeitstag oben nur 20 Stunden. Wir haben dann auf 28-Stunden-Tag einmal plädiert.
Hat es am Mittag dann durchgearbeitet, oder?
Das hat dann nicht funktioniert. Das 24 Stunden mehr gibt es nicht.
Geht nicht.
Und schließlich und endlich sind wir dann nach der Geburt von unserem zweiten Kind draufgekommen, Alter, so kann es nicht weitergehen. Wir rennen uns die Haxen, steppert, schuften uns und hinterher kommt die Sozialversicherung und du löhnst wie ein Luster. Ja, das war für uns der ausschlaggebende Punkt. Wir brauchen eine sozial getragene Geschichte.
Jetzt muss ich kurz einmal dazwischen grätschen, weil für die Leute, die es wahrscheinlich jetzt noch nicht wissen und auch die Homepage noch nicht angeschaut haben, der Windisch Bauernhof ist unter anderem spezialisiert auf das Thema Freilaufschweine. Das muss man jetzt vielleicht einmal dazu sagen. Ich weiß, du kommst zu dem nur, aber nur, dass man mal sieht, über was reden wir da eigentlich. Wie ist es zu dem Thema eigentlich gekommen, dass man jetzt aus der Stallwirtschaft Freilaufviecherl. Also wie kommt man auf die Idee?
Ja, wie kommt man auf die Idee? Na, beobachtet habe ich das Ganze schon länger, weil ein gemeinsamer Freund, der Jörg Schmartin, der hat ja schon, hat ja angefangen mit die Sau rauszulassen, ich glaube in 2008er Jahr.
Ist der denn von Bebenbach da drüben?
Genau,
der war bei mir als Gast
gut, ab und zu. Wie hat es geheißen? Gut, mir ist der Name entfleucht. Jetzt ist er ja mittlerweile in Grünau sesshaft.
Aber man ist nicht gut alt am Bichl.
Gronegg hat es geheißen. Und mit Martin, also lange intensive Freundschaft gehabt und der hat eigentlich immer in die Richtung plädiert, hey Alter, lass doch auch die Sau aus. Und dann haben wir 2013 haben wir dann die Sau wirklich ausgelassen, zum Entsetzen meines Vaters, der Meinung war, Alter, das geht so nicht.
Ah, das ist ein guter Punkt jetzt. Was sagt da die Generation davor? Also was
die
hat da der Papa wirklich gesagt?
Ganz ehrlich. Die Generation davor hat uns hingewiesen, im 53er Jahr wurden die Schweine in dem Stall gesperrt und es war so viel besser. Und du bist jetzt der Unvernünftige und lass die Sau wieder aussehen. Das kann nicht sein.
Aber hat er da damit spüren lassen, dass das nicht funktionieren kann?
Ja, nicht nur spüren lassen. Das war, also, es ist selbst jetzt noch, weil sein Kopf trainiert, dass man da Widerstand dagegen verbal hervorbringen muss. Also, arbeitstechnisch ja nicht, aber verbal. Sie haben sich nie damit praktisch abfinden können.
Aber gibt euch nicht der Erfolg recht, beziehungsweise kann man das nicht irgendwann einmal auch in Talon werfen und sagen, also wenn man nur lang genug dahinter steht, dann.
Na, natürlich, ich finde es ja auch witzig, weil nur weil es verbal in den mir gegenüber oder uns, meiner Frau gegenüber, nicht, sage ich mal, wertschätzt, man merkt ja, wenn Besuch am Hof da ist, er zeigt voller Stolz um seine Freilandschweine her und dass die okay. da glücklich ja, ja. sein dürfen und was wir da nicht haben. Nein, es ist einfach.
Kann das nicht, ich glaube, das ist ein Generationenproblem. Also bei meinem Papa war es genauso. Er hat eigentlich immer gesagt, immer nur das studieren und das und was weiß ich was, ist eigentlich alles für einen Arsch. Weil nur sie haben die Wahrheit mit den Löffeln gefressen und jetzt, wenn er irgendwo hinfährt, nimmt er eine Flasche Transecco mit, streut über das ganze Gesicht, erzählt wahrscheinlich eine halbe Stunde lang, wie geil das nicht ist.
Ja, das
und,
ist, genau
und,
das
und
ist,
ist
das.
Stolz mal 17 und kommt dann zu mir und sagt, hey, jetzt war er bei dem und dem Wirten und denen sind die Augen aufgegangen und das Herzl auf und eigentlich nicht. Also es muss alles noch viel besser gehen.
Die ältere Generation hat ja auch sehr viel investiert, sehr viel riskiert und ist einfach auf Masse gegangen, auf einer kleinen Fläche sehr viel auszuproduzieren. Und ich glaube, das war früher der Hauptansatz, oder?
Jein. Man hat ja, ich meine, die Zeiten in der Landwirtschaft haben sich ja seit den 80er Jahren rapide geändert. Also ich springe jetzt da einen großen Schritt einmal weg. Ich möchte vielleicht das noch zuerst fertig ausfolgern. Wir haben es dann in 2013er Jahren einmal dann direkt in direkt Vermarktung für die Freilandschweine eingegangen und haben dann in 16er Jahr haben wir dann den Verein gegründet, weil wir gesagt haben, okay, das Ganze braucht eine Basis, die von den Menschen getragen ist, die Überzeugungstäter sind. Wir haben das Problem gehabt, dass wir Leute gehabt haben, eine Hipsterbewegung mehr oder weniger bewirtschaftet haben, die gekommen sind, die ein paar Stücke Fleisch haben wollten und nur das Beste. Und den Rest von der Sau, den haben wir uns in Tor schmieren können.
Aber nur die Edelteile vom, wie man in Österreich sagt, Schweineländchen oder das Filet halt wahrscheinlich.
Das Fledermausel.
Das Filetscherl und das
Fledermausel. Ich habe nicht einmal gewusst, was das ist und wo das ist. Aber ja gut, dann gibt es eben Fachmänner, Metzger, die das kennen und die einen dann aufklären. Auf jeden Fall sind wir in diese Richtung gekommen und waren in der Hinsicht plötzlich, war ja, das Ego war glücklicher. Man tut die Schweinl was Gutes, weil nicht der Druck da ist, dass man das Viech möglichst schnell und günstig produzieren muss, weil ansonsten das Wegwerfen von gewissen Teilen oder das Nicht-Nutzen, ich sage jetzt einmal nicht wegwerfen, weil das ist eine grausliche Sache, aber das Nicht-Nutzen von gewissen oder Schweineteilen dann finanziell nicht tragbar wäre. Das war für uns einfach wie das CSA-System. Das ähnlich, aber nur halt, dass bei uns im Verein das Ganze getragen wird und damit auch der Wettbewerbsdruck rauskommt.
Das heißt, damit ich es auch wirklich richtig verstehe. Das heißt, ihr konzentriert sich auf das Thema Schweinezucht im Freiland. Wie kann man die Rasse beschreiben? Oder weil du hast mir mal ein bisschen was erklärt, aber da war ich ein bisschen überfordert. Erklär mir mal, wie ihr zu eurer eigenen, weil ihr habt ja ein bisschen eure eigene Rasse mehr oder weniger, oder?
Nein.
Oder sagen wir mal so eine leichte
Eine Schweinezucht Adaption. Im Freiland, in dem Sinn ist es ja nicht, weil die paar Schweinerl, was die Franzi, unsere Mutter, so im Jahr hervorbringt, die sind jetzt nicht die Welt. Wir haben die Rasse Duroc gewählt, Weil wir über, ich meine, wir haben ja auch ein Forschungsprojekt da im Ganzen, also über diese Sauwohlgeschichte Arena, weil wir festgestellt haben über die Jahre hinweg, dass gewisse Schweinerassen sich wunderbar eignen für diverse Aufenthaltsorte. Und was zum Beispiel überhaupt nicht geht, das sind diese rosa Schweinchen, diese F1-Sauen oder die daraus resultierenden Ferkel.
Was, wie heißen die F1?
Ja, das ist die Züchtung praktisch, Züchtung, das wäre die Muttersau, das ist eine Züchtung aus Edelschwein und Landschwein, was dann praktisch...
Mischung aus Edelschwein und Landschwein, ja, das klingt so wie an diesem Tisch, wenn du nicht da bist.
Ja, und aber die Schweine sind auch gezüchtet worden auf das auf, wie das den besten, also in kürzester Zeit den besten Tag abwerfen, oder?
Genau, und der MFA-Anteil, der Magerfleischanteil, das ist ja das, was wir so sehr schätzen am Fleisch, dass es sehr mager ist und das Fett ja nicht drauf ist, obwohl wir das Fett ganz gern haben als Geschmacksträger, aber das ist halt so grauslich. Ja, das ist genauso gezüchtet worden, dass man da mit dieser F1-Sau, wenn man das dann nur mit dem Pietrain-Eber belegt, dann kommt man auf einen Magerfleischanteil. Wenn man es jetzt hernimmt von 100 Kilo Schweinefleisch, dann hat man ca. 60 Kilo Magerfleisch. Und
60 Kilo von 100 Magerfleisch?
Ja, wenn ich jetzt 100 Kilo hernehme und der Rest ist Fett.
Wow.
Und das ist so, ist der MFA, also der Magerfleischanteil, mehr oder weniger definiert.
Ist der bei euch, bei den Freilauftieren anders?
Ja.
Okay.
Wir haben ja die Duroxau und die Duroxau hat im Schnitt 53. Also so um die 53. Das ist aber wiederum geschuldet wiederum an anderen System bei uns. Wir können leider Gottes nicht immer das liefern, weil wir die Sau im Freien draußen haben. Und das ist wie bei uns Menschen auch ist, es gibt manche, die sind Sportskanonen und manche, die sind einfach träge.
Die schon wieder.
Schon wieder. Schon wieder. Die setzen zwar schnell an, aber ja. Jetzt, ja, wenn man da...
Das kann man uns bekannt werden.
Fühle mich angesprochen.
Okay, ja, das war nicht mehr Absicht, aber schon, ist gut. Auf jeden Fall, so ist es halt bei den Schweinen. Da kommt dann halt das auch hin und wieder zum Tragen, aber grundsätzlich ist da der Magerfleischanteil. Man kann die Duroxau natürlich auch mit 60 und darüber füttern, nur das ist dann halt wirklich stalltechnisch oder bewegungstechnisch interessant. Und wir haben bei uns immer wieder Ausreißer. Manche sind einfach fett und manche sind es einfach nicht.
Nur, dass man mal erklärt, ich glaube nämlich, dass viele Leute gar nicht wissen, wie ein Duroxschwein ausschaut. Also das heißt, wie kann man sich das vorstellen?
Das Duroxschwein ist einfach ein bräunliches Schwein. Also vom, wie beschreibe ich das, die Großraumigkeit der Sau.
Man nennt das Großraum.
Das Schwein selber hat eine normale Dimension wie ein normales Hausschwein. Die meisten kennen das ja nicht nur mehr aus Film und Fernsehen und damit haben sie keine reale Definition von wirklicher Größe. Es schaut aus wie ein normales Schwein, es ist nur das Bursten, die Bursten sind braun, gehen bis ins Dunkelbraune, manches Mal auch ins Schwarze rein und hat dadurch den Vorteil, dass da relativ gut das Sonnenlicht absorbiert wird. Die Sau schwitzt, Blödsinn, Sau schwitzt ja nicht, aber sie leidet schneller unter Wärme. Aber das ist wiederum der positive Einfluss, was in der Züchtung drin liegt, weil das ist ja mit einem südamerikanischen Guinea-Schwein gezüchtet. Jetzt sind die hitzeresistenter. Und der Vorteil ist einfach, durch dieses braune Burschen hat diese Sau fast nie, also eigentlich habe ich es noch nie erlebt, dass sie einen Sonnenbrand gekriegt haben.
Aber jetzt
habe ich
so scheinschmierst, oder wahrscheinlich?
Ja, genau, ich stehe da jeden Tag mit Sonnencreme
durch. Weil du, auf der einen Seite gibt es Kobe-Rind und auf der anderen Seite gibt es Windischbauer sauberste und die wird umsorgt, die wird gepflegt, die das wird eingeschmiert.
Was horchen deine Sau gern?
Meine Sau horchen gern, wenn das Schweinl mit der Schaufel in den Futternapf geschmissen
wird. Die Musik der Fotolucke.
Es frische Äpfel gibt oder ja, sonst irgendwas, was halt diverse Küchenabfälle sind, was Salatblättchen waren jetzt bei uns. Das, Das lieben die so. Aber Musik berieseln wir es nicht, nein.
Hey, weil du sagst, gerade Küchenabfälle. Früher hat es ja das gegeben, dass sich eigentlich der Bauer einen Drang geholt hat und von den Gasthäusern von daheim, das darfst du jetzt gar nicht mehr machen, gell?
Nein, das ist verboten. Das ist, du kannst es zwar noch machen, aber dann darfst du es nicht nur mehr selber essen. Mhm. Bei uns ist es so, wir nehmen da die Salatabfälle, die was wir aus dem Gemeinschaftsgarten haben. Deswegen nenne ich es auch Küchenabfälle nach wie vor, aber das ist im Schädel drinnen, das lässt sich nicht rausklopfen. Es ist nichts anderes, es sind die Salatblättchen.
Also Grünschnitt, also
best ja, gesagt. Wir haben ja, bei ja. uns haben ja die Schweine auch 1 Hektar Weide, das direkt am Gemeinschaftsgarten angrenzt.
Und wie viel? Warte, erzähl nochmal.
1 Hektar, also
1 Hektar.
10.000 Quadratmeter.
Wie geil ist denn das?
Ja, der Vorteil liegt auf der Hand, es gibt einfach ganz viele Vorteile da. Je dünner besiedelt.
Wie viel kann man sich jetzt vorstellen, Schweineln bewegen sie ungefähr auf dem Hektar? So ganz grob aus dem.
Wir haben zwischen 8 und maximal 15 Schweineln.
Okay. Also das heißt echt eine kleine Anzahl.
Das wechselt dann auch immer wieder. Also wir machen da jedes Jahr dann einen Koppelwechsel, wo wir die auch ein bisschen umstellen, weil ansonsten der parasitäre Druck ja zunimmt. Mhm. Aber da ist es halt so, im Garten, wenn da irgendwer arbeitet im Garten oder ja, Grad-Ernte ist, da stehen die Schweine parat und warten nur drauf, dass da was zum Fressen über den Zaun geworfen wird.
Ja. Das gute österreichisch-deutsche Schwein freut sich, wenn das Kraut kommt.
Ja, genau.
Ja, das Krautschälen halt. Hey, und habt ihr jetzt nur Schweineln oder habt ihr Händler oder macht ihr Gemüseanbau auch?
Also wir haben das Ganze im Verein, das ist ziemlich mannigfältig. Mhm. Wir haben im Verein genauso unsere Freilandhühner, wo wir ca. 20, 25 Händler herumlaufen haben, ein paar Gockels dazu, sodass das Ganze auch alles ordentlich abgestimmt ist. Mit einem mobilen Hühnerstall und haben dann auch noch einen Gemeinschaftsgarten, wo die ganzen Vereinsmitglieder praktisch sich ein kleines Gartenstickel nehmen und mieten können.
Oder übrigens, halt hast du ja immer noch Garten Edens?
Das ist der Garten Eden noch bevor.
Ich finde den Namen einfach Weltklasse.
Ja, es ist eigentlich unser so, ja, einer der Lieblingsaufenthaltspunkte bei uns waren. Weil erstens einmal dort die Leute, das ist die Gemeinschaftsgärtner oder Gärtlerinnen, was da sind, ja, es ist eine super Gemeinschaft. Wir sitzen da beieinander, ich habe oft das Problem, dass ich zu gern dort meine Zeit verschwafelt, weil man einfach über jegliches Thema reden kann dort. Das ist so ein unbelasteter Ort und ja, es ist einfach lässig und vor allem Dingen, es gibt immer was zum Essen. Selbst im Winter findest du immer irgendwo etwas, das was sie nur beißen lässt. Sei es jetzt Brokkoli oder sonst irgendwas, was steht. Einfach ein geiler Platz.
Und greift euch da gegenseitig ein bisschen unter die Arme? Weil ich glaube ja, wenn jetzt einer zum Beispiel, ich kenne es ja von Kranzmünster, wir haben einen Gemeinschaftsgarten, also die wie nennen sie es, jetzt fällt mir der Name nicht ein, eine essbare Gemeinde, genau. Und da gibt es ja vielleicht viele Leute, die nicht in einem sag ich jetzt einmal, Haus mit Garten aufgewachsen sind, dass die gar nicht wissen, wie heutzutage was angebaut wird oder wie es machen. Helft euch dann gegenseitig, unterstützt euch da wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich. Also es ist bei uns, es gibt da bei uns im Verein das Projekt, das Coaching, also Gartencoaching. Das heißt, wer da mitmachen will, also wir haben die Ildiko zum Beispiel, die ist vor 2 Jahren zu uns gekommen, hat vom Garten 0 Ahnung gehabt. Und wollte aber eigentlich ihren eigenen kleinen Gemüsegarten haben. Und da gibt es dann die Möglichkeit, dass man ein Jahr lang sie praktisch durch den Garten, das Gartenjahr coachen lässt. Da kriegt man dann alle Ansatztermine, also man wird 2-mal in der Woche, wenn es notwendig ist, erinnert, dass die und die Pflegearbeiten zu machen sind. Und sind wir zum Teil auch dabei, weil einfach dieses Know-how übermittelt werden muss. Ich meine, die wenigsten kennen dann, was den Unterschied zwischen einer kleinen Karottenpflanze, die jetzt im Zweiblattstadium ist, das Teil ist dann ungefähr 1,5-2 Zentimeter groß, und einer Burstenhirse, die was zur selben Zeit keimt. Da reißen die meisten dann gleich einmal das Falsche aus. Und das ist einfach, da wirst gecoacht, du kannst da wirklich die voll zurück, ich will nicht sagen zurücklernen, aber halt einfach auf unser Wissen zurückgreifen und ist aber trotzdem tatkräftig mitarbeiten, und mittlerweile hat die Hildiko 2 Gartenflächen, weil sie es so taugt.
Ich glaube, für viele Leute entsteunigt das auch, gell? Gartenarbeit. Ja. Also ich kenne viele Leute, die gerne Garten aussehen, weil sie unter dem Alltag einen Stress haben und die empfinden es auch nicht als Arbeit, sondern als positive sage jetzt einmal Lebensumstände, dass man sowas machen darf, kann, und dass man selber dann seine Produkte isst. Im Endeffekt geht es ja dann um das, dass du selber versorgst wieder.
Ja, es ist.
Ich meine, übrigens, wir sind gerade im August 2024, vielleicht einmal dazu gesagt, für die Historiker. Und jetzt ist gerade Tomatenernte. Die hat gestern 21 Kilo Tomaten zusammen reduziert auf 5 Liter, glaube ich.
Oh, geiles.
Alter, das Zeug ist fast wie Marmelade. Mega. Und apropos mega. Herr Stürmer, du hast nur eine super interessante Frage gehabt zum Thema Gastro, Privat und so weiter. Während ja, ihr das macht, werde ich jetzt einmal eine Flascherl holen, weil es gibt was ganz was super geil Frisches. Aber zu dem komme ich
gleich. Franz, mich würde interessieren, wie viel Aufteilung hast du zwischen Privatiers und Gastro oder beziehungsweise belieferst du überhaupt Gastronomie?
Nein, das kennen wir als Verein deswegen nicht, weil es dem Lebensmittelkodex ja nicht entspricht.
Okay.
Wir haben bei uns, du kannst bei uns eine halbe Sau nehmen. Mhm. Das ist eine Sache. Oder aber auch, du nimmst einfach teil bei uns bei den Schweindl am Sauwohl-Forschungsprojekt. Das heißt, da kannst du dann ein Fleischpaket für die Schweine holen. Aber ansonsten, die Gastro können wir nicht diesbezüglich nicht beliefern.
Weil Gastro Wiederverkäufer ist und dann praktisch unter eigene Gesetze
einfällt, ganz richtig, oder? Ganz,
ja, aber
wir wollen da nicht mit Finanz- oder mit Lebensmittelbehörde irgendein...
Nein, ja. Nichts falsch machen, ist eh klar. Aber die Frage ist, wenn sich ein Gastronom eine halbe Sau bei euch sozusagen bestellen kann, ist ja das trotzdem keine schlechte Lösung, weil ich kenne schon einige. Erstens, die arbeiten sowas relativ schnell auf.
Und die Frage ist, hast du überhaupt die Leute, die sich auskennen, die eine halbe Satz legen können?
Das ist die andere Frage.
Das ist nämlich
die hauptproblematische Frage.
Wir haben...
Darf ein Gastronom selber eine halbe Satz legen?
Im Normalfall spricht dem ja nichts.
Du kannst dir ein halbes Reh kaufen in Herbstzeit oder eine halbe Sau und du musst jetzt legen und die ganzen Einzelteile auslösen und für die
ob du das dann richtig zerlegst, ist ja dann wurscht.
Aber es gibt richtig gute,
genau, ein wenig alleine geschnitten.
Aber ihr wisst ja, es gibt ein paar mittlerweile zu mir vor allem nicht unbekannte Köche, die diese Nose-to-Tail-Geschichten machten, also die tatsächlich entweder sogar gleich ein ganzes annehmen und dann in einem, zum Beispiel in diesem, wie heißt das in Burgenland, der Sautanz, oder?
Der Sautanz, was
ich machen. Sautanz, genau. Ist das nicht? Von dem wirklich extrem geilen Habenkoch, beziehungsweise, wie heißt der? Fällt mir jetzt selber nicht ein.
Vor allem schon das Wochenende die Birnen geschwappt, mir fallen halt die ganzen Sachen, was ich umwäsche, nicht ein. Ja, es war anstrengendes Wochenende von Samstag bis gestern.
Ja, drum da mal jetzt gleich nachlegen, weil das ist billiger wie frisch einharzen.
Genau, das stimmt, ja.
Hey Fritz, wenn der Andi jetzt gerade seine neuen Gewächse da einschenkt, jetzt darf es mich interessieren. Ich war aber der Meinung, dass ihr ein Bio-Hof seid. Also wenn ich über euch rede, wo ich selber nicht, muss ich auch sagen, und nicht Mitglied bin, Schande über mein Haupt, ich sage aber Bio, der Bio-Hof. Aber eigentlich seid ihr gar nicht Bio-Hof, weil ihr mit dem Verein gebt euch nicht in eine Korsette rein. Wie stehst du zu dem Ganzen?
Ja, Biohof. Na, wir werden hin und wieder oder doch des Öfteren in die Richtung eingestuft. Wir haben da diesbezüglich auch mal schon unsere Erfahrungen gemacht, weil dann ganz schnell, wenn sowas schriftlich irgendwo niedergelegt wird oder festgehalten wird im Internet, dann tritt wieder mal irgendeine Kontrollbehörde an uns heran oder irgendeine Anzeige kommt dann herein, wo sie dann relativ schnell rausstellt, ja, wir sind nicht die Verfasser dieses Schreibens, was sie da im Internet präsentiert.
Aber die Anzeige wird dann sicher nicht von einer Bierstelle kommen, sondern wird kommen von irgendwen anderen,
der von der BH, ist, stimmt schon. Aber dann geht es halt, wer ist die Kontrollgeschichte? Ja, ja. Da hat sich bis dato immer nur in Luft aufgelöst. Nein,
selber bezeichnet sich ja nicht als Bio.
Wir bezeichnen uns selber nicht als Bio. Wir versuchen, das nachhaltig zu machen, weil unsere große Philosophie eine ganz einfache ist, Alter. Da schenkt er mal weh.
Er kennt meine Trinkgewohnheiten schon.
Wir wollen ohne Korsett wachsen und leben.
Ich glaube, da geht es ja auch, du hast zuerst einmal im Vorgespräch hast du ganz was Interessantes gesagt, wo ich es noch nie betrachtet habe, da geht es ja um, wir sind ja Förderungsweltmeister und du sagst da, ein guter Betrieb muss nicht durch überlebt nicht nur durch Förderungen, das lebt auch durch...
Europa ist Förderweltmeister, Europa, das ist unumstritten, es wird alles gefördert, finanziert und subventioniert und das Problem an der ganzen Geschichte ist das, alles was subventioniert und gefördert wird, lebt eigentlich nicht auf einer gesunden Preisbasis. Da haben wir das Problem bei uns im normalen Wettbewerb, also in der Landwirtschaft, was ja die wirtschaftliche Form ist und nicht der Verein, was ja die unwirtschaftliche ist. Das ist das große Malheur und das ist der Grund, warum wir das so betreiben, weil wir gesagt haben, der einzige Weg, ist nur der, dass man das als Verein lebt und mit unseren Vereinsmitgliedern praktisch dieselbe Philosophie drängt, die den, was da entsteht, den Wert geben und auch die Möglichkeit geben, dass das so entsteht. Das heißt, unsere Vereinsbeiträge werden für das herangenommen, dass eben dieses Savol-Projekt so wachsen kann, dass der Vereins diese Vereinskindergruppe, dass die Möglichkeit hat zu existieren. Es gibt ja so viel bei uns Möglichkeiten im Verein, was wir haben. Und das
Vereinswelt ist ja ganz ein ganz
das ist
eigenes.
Das super geniale. Ja. Übrigens für die Leute, die sich jetzt vielleicht ein bisschen gedacht haben, das ist irgendein Hippie-Bauernhof, was der, wo dann immer am Nachmittag ein wenig ein Workshop ist, wie man die richtige Tüten dreht oder so.
Mit schulterlangen Glotzen rennen
genau,
alle umeinander.
Schulterlange Glotzen.
Ist das nicht, oder was?
Nein,
also weg. Wie brav.
Nein, also, muss man leider sagen.
Sitzt man halt mit Fritz da, mit Franz und nicht mit Fritz.
Nein, der Grund, warum der Fritz da sitzt, ist, weil wir mittlerweile eine Fangemeinde da, glaube ich, rund um das gute Fleisch aufgebaut haben. Und ich selber auch ein totaler Fan davon bin und de facto seit wirklich 10 Jahren, wenn es um Fleisch geht, kaum mehr was anderes ist, weil es einfach, das ist einfach das Geilste der Welt.
Aus der Feine gegen Gourmet-Tatar.
Ja, na, das ist natürlich, ein Tatar gibt es nur vom Stürmer.
Apropos Tatar. Rohes Schweinefleisch. Fritz.
Ja.
Franz.
Kein Thema nicht. Kein Thema nicht. Hat einen ganz einfachen Hintergrund. Langsam gewachsenes Schwein. Haben wir mit etlichen Gastronomen und auch Metzgern schon vor längerer Zeit einmal besprochen. Und das ist ja die große Kunst. Wenn du halt Schweinefleisch, jetzt schweifen wir gerade schon wieder in eine andere Richtung, aber ist ja geiles Driften. Wenn du halt ein Schwein in einer wirklich über lange Zeit wachsen lässt, TCM spricht ja davon, das Schweinefleisch sollte mindestens 1,5 Jahre alt sein, damit man es erst essen kann, damit es für den Körper bekömmlich ist.
Okay, das ist aber bei den konventionellen Großen wahrscheinlich nicht so.
Da sind wir in 6 Monaten beim Ende des Lebens.
6 Monate?
Ja, 6,5 Monate.
Du hast erst was gesagt, in 6 Monaten von 30 Kilo auf 150 Kilo gemästet.
Ich meine, ja, das genau. Da
haut es mir ja fast die Kinn aus.
180, ja.
180, Entschuldigung.
Das sind auch Freilandschweine übrigens. Okay. Das habe ich letzte Woche in einem Bericht gelesen.
Und ihr seid wie lang ungefähr? Das heißt, wie lang sind eure Freiläufer 14, unterwegs?
12 bis 14 Monate ist so der Schnitt. Wir haben auch manche, die in einem Monat sind, aber das ist einfach, es gibt
Speedy ganz alles.
Bei den Leuten, auch die, was schnell wachsen, und dann gibt es auch die, was langsam.
Übrigens, behalte den Gedanken, aber ich habe schon ein bisschen Springer am Bugel.
Ja, da steht
die
was Trockenheit.
Ich wollte jetzt gerade mal mein Glasl schwenken, aber nur, dass es einmal versimpelt. Der Andi hat mir mein Glasl so angefühlt, dass ich nicht einmal gescheit schwenken kann. Also ich versuche jetzt einmal. Andi,
übrigens,
danke für den Seinschenker. Und was trinken wir dazu?
Wir trinken heute was, das ist die erste Flasche vom Jahrgang 23, die wir jetzt, die zwar erst in einem Jahr dann fertig sein wird, aber das ist jetzt sozusagen die erste Probe. Nur erst vor wenigen, ich glaube vor 14 Tagen in die Flaschen gezogen, ganz, ganz frisch. Das ist der Wildapfel. Das ist ja unsere neue Sorte, die extrem gut ankommt, was da geht, um dieses Thema frische Zitrus, Ananas, Stachelbeer.
Sehr
also,
mustige Nasen am Anfang.
Genau, der hat eine sehr kernige Nasen. Es sind ausschließlich Wildöpfe drinnen, also das heißt ausschließlich Streuobstöpfe mit grüner Schalen, und das merkt man eben auch. So, jetzt müssen wir mal posten da.
Ja.
Zum Wohl, meine Freunde.
Zum Wohl, die Herren. Zum Wohl.
Zum Wohl.
Klar, genau. Ja, danke für die Einladung.
Gut, Prost, Burm.
Prost.
Das schmeckt ja schon wieder, kurz und fix.
Boah, ich mag das Zeug so gern.
Und das macht beim ersten Schluck schon eine Freude auf den nächsten Schluck.
Ja, wirklich. Also ich bin...
Sogar ein bisschen Honig, das mal.
Das ist geil.
Hey. Also es gibt ja, erst mal wegkommen von die Turbo-Wachstumsschübe, was die haben. Es gibt also Turbo-Händeln, oder wenn du es anschaust, ich glaube, die Garnelenzucht in Thailand oder sowas, die werden auch innerhalb von ein paar Wochen sind die ausgewachsen. Normalerweise brauchen sie ein halbes Jahr.
Es ist mittlerweile alles so.
Ich glaube, das gibt es bei jedem Lebensmittel, also bei jedem Viech mittlerweile schon, was industriell erzeugt wird.
Grundsätzlich ist es so, dass heutzutage ist man in der Lage, extrem kurze Zyklen mittlerweile schon zu schaffen in der Produktion vom Fleisch. Egal, ob es Fisch, Geflügel oder Schweinefleisch ist oder auch Rindfleisch. Man weiß um die Zusammensetzung der Aminosäuren, man weiß, was es braucht in gewissen Entwicklungsstadien, damit da ordentlich Fleischzuwachs passiert. Und das ist genau der Punkt, wo wir und wo eine große Mehrphilosophie ins Spiel kommt, weil ich der Meinung bin, alles, was langsam geht, geht beständig. Mhm. Es gibt ja diesen guten afrikanischen Spruch, willst du weit kommen, dann gehe langsam und so weiter. Ich will jetzt da nicht zu weit reinfallen, aber...
Da gibt es noch mehrere.
Ja, ja. Den Europäern hat er die Uhr geschenkt, den Afrikanern die Zeit. Die Sache ist auf jeden Fall eins, das Feinstoffliche bleibt bei dem auf der Strecke, alles was schnell geht.
Also kannst du, das hätte mich gleich als nächstes interessiert, die Frage, wenn du jetzt vergleichst, ein Schweinl von dir, zum Beispiel, du hast jetzt eine Sau, die was jetzt, sage ich mal, 18 Monate heranwächst und eine, die in einem halben Jahr fast fertig ist, kann man da sagen, dass da, ich sage jetzt mal überspitzt, mikrobiologisch, also die Vitamine anders sind, die Zellstoffe anders sind, gibt es da Vergleiche?
Ich tue mir da jetzt schwer, dass ich da... also praktisch eine Expertise diese abliefert, oder ich kann das auch jetzt schwer wissenschaftlich fundiert zum sagen. Ich weiß es nur aus dem, was ich mich belesen habe, und ich weiß es zum Beispiel in der Pflanzenproduktion ist es ganz normal, wenn du halt eine Pflanze biologisch, dynamisch erzeugst, dann hat die Pflanze nicht diese intensiven Wachstumsschübe, und hat damit auch Zeit, sodass es mit dem Bodenleben und mit der Bodenbiologie in Interaktion geht. Mhm. Das heißt, die Pflanzen holt sich, das ist so wie bei uns Menschen, die holt sich das, was für den momentanen Zeitpunkt braucht, um sich wohlzufühlen. Wenn ich es jetzt hernehme, die Intensivpflanzenzucht, bei der, das ist am leichtesten zu mir erklären. Wenn ich jetzt hergehe, der Bauer XY baut sein Getreide an, und bringt dort gleich einmal, damit das Getreide gleich einmal im Herbst, wenn jetzt Wintergetreide anbaut, im Herbst gleich einmal einen Stickstoffschub rein. Da wird rein auf Stickstoff gedüngt, nicht auf Spurennährstoffe, nicht auf Sekundärnährstoffe, sondern einfach die 0815 Dröhnung NPK, Nitro, also Stickstoff, was N, Phosphor und Kali. Das sind so diese drei Hauptnährstoffe. Stoffträger, die da hinkommen. Die
werden dann wie Raketentreibstoff.
Genau. Und dann wächst die Pflanzen gleich einmal weg.
Nitromethan für
ja, Pflanzen. Wie beim Motorrad früher gehabt haben. Oder auch beim Sauger einig gedankt haben, weil ein bisschen besser geht und ein wenig anders stinkt. Auf jeden Fall geht das dann im Frühjahr weiter und dann werden so richtig, diese Pflanzen wird dann so richtig dahin getrieben. Was ja auch wichtig und wertvoll ist, weil heutzutage ja bei uns zum Schluss die Menge von Getreide honoriert wird und nicht die Qualität. In Qualität im Sekundären, dass ich muss einen gewissen Rohproteingehalt haben, damit es Braugerste ist, oder eine Malzgerste für einen Whisky-Liebhaber. Aber Mineralstoff und feinstofflich ist das vollkommen uninteressant. Wohingegen in der nachhaltigen Schiene diese ganzen Wachstumsschübe ja verhindert werden. Also bei den einen wird praktisch Stickstoff gedüngt, die Pflanzen wächst sie wie dumm und deppert. Das Ganze funktioniert ja sehr ausgefinkelt. Die meisten haben da noch nie einen Kunstdünger gekostet. Der ist ja nicht recht gesund, wenn man isst. Man sollte ihn tunlichst vermeiden, weil es bilden sich ganz schnell Nitrosamine. Die sind in den 80er Jahren schon verboten worden mit den Speichelbakterien im Mund. Aber der schmeckt sauer. Und wir alle wissen, der gefinkelte Wirt stößt natürlich immer zum Bier auch seine gesalzenen Erdnüsse hin. Denn die Osmose fördert das, dass man dann nur mehr trinkt. Und ja, der Osmose-Effekt.
Deswegen haben wir ein bisschen
muss ich mit Erdnüsse weglassen, aber ich glaube, das hilft auch nicht.
Schlecht gegen das Geschäft.
Jetzt verstehe ich, warum wir beim Volke immer einen Sackel Erdnüsse eingesteckt haben. Oder
natürlich.
Verstehe ich.
Dann Kaugummi wie früher.
Ja.
Was wir zu Tode gehabt haben, dass
der Hund aufgehört hat. Das war noch zwei Tage.
Es gibt viele Leute, die haben kaut und haben gar keinen Kaugummi im Mund gehabt.
Gibt es aber, die haben dann eine... Die haben die Innenseiten von den Wangenknochen gehabt.
Ich sag, die sind von den Wangenknochen. Weißt du, wenn die Gesichtsdiskurve einmal irgendwie unterhalb von der Lippen losgeht.
Ja, wer lacht, war dabei, sage ich.
Also. Ja, gut.
Wer von euch aber ich glaube, Grund zum Zurückkommen ist die Qualitätsunterschiede, man schmeckt es einfach. Man kann jetzt nicht genau sagen, hey, sind da mehr Vitamine oder mehr irgendwas drin, aber wenn also, man ein Schweinl von
dir ist... Man kann es schon, es gibt...
Ich glaube schon, also ich bin überzeugt davon, dass man
schmeckt. Gerätschaften, nur die sind am Markt ganz schwer verfügbar, weil es einfach nicht eben der normalen, in der Regel nicht hergenommen werden, als ich mein, Messgrößen.
Ich meine, darf ich was sagen, würde man das Ganze wirklich messen können,
oh,
wie gesund was ist, unter Anführungszeichen, oder wie gut ein Lebensmittel produziert ist. Achtung, Entschuldigung, das gehört dazu. Dann würde man wahrscheinlich ein Problem kriegen, weil dann würde man draufkommen, ui, 90% der Sachen, die so unterwegs sind, sind, entsprechen nicht irgendeinem ökologischen Grundsatz.
Ich glaube, dass der Konsument insgeheim wahrscheinlich eh was, nur erst feuer, dass er sich was antut. Dass
er ist feuer, aber jetzt kommt's. Ich glaube, wir sprechen heute
wir reden ja
über
von der
das,
Kohle.
Was jeder gern hätte. Gesunde Lebensmittel, gescheit produziert, lange Zeit, mit Hirn produziert. Nachhaltig und. Also das sind ja nicht Schlagworte, sondern das ist eine Lebensphilosophie. Und deswegen reden wir drüber. Und ich muss da ehrlich sagen, wenn man es schafft, in der Gruppe 1% der Menschheit zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist, dann hat man was geschafft. Und so wie der Guse letztes Mal gesagt hat, es gibt mehr Depperte wie Sömmepresseln.
Ja,
und das niemals. Ist halt so, aber
die Macht die Macht der Dummen.
Ja, ja. Aber unterschätze auch nicht die Macht der Denkenden. Weil ich muss da ehrlich sagen, ich bin froh, wenn Leute übers Essen einmal nachdenken und Sachen ausprobieren. Und wir haben gemeinsam schon einige Zeit sozusagen mit diesem Thema, ich sage jetzt einmal, nachgedachter Produktion oder wirklich bis zu Ende gedachter Lebensmittelherstellung lang uns austauscht und deswegen sitzen wir auch heute da.
Ja, aber wir reden ja auch nicht nur über deine Produkte oder über französische Produkte, reden ja allgemein sehr viel über das Essen
ganz
und
genau.
Interessieren sich dafür.
Es das geht ist ganz wieder viel, habe ich gemerkt, in dieser Runde um das Lebensmittel.
Ja, genau.
Und das ist,
ja, das ist nämlich ein Lebensmittel und kein Nahrungsmittel, so wie es andere.
Ja. Du lässt alles durch deinen Körper durch. Ich meine, was denn ins Auto, der berühmte Vergleich ins Auto, lässt das beste Öne und selber sparst bei den ganzen Lebensmitteln. Das finde ich auch ziemlich skurril, das Ganze.
Und du bist, was du isst. Und da komme ich wieder drauf zurück.
Sicher so.
Auf meine Ausführung von vorher. Ja. Ich würde es da noch fertig
erzählen. Ja, erzähl's fertig.
Nein, was du in. Ich spreche mir jetzt aus. Ich lass mich einfach
mal. Kotz dich aus.
Genau, lass dich einfach mal.
Lass ihn Fritz aus.
Ja. Trink dabei, Mensch.
Trinkst du dabei einmal und hoch zu mir zu.
Hoch zu.
Es geht um die Geschichte ganz einfach, wie ich zuerst gesagt habe. Die eine wird mit Zwangsosmose in Tee gefordert, die wächst irrsinnig schnell in Tee, kommt drauf, Alter, ich habe ja eigentlich ein leichtes Problem mit Pilz auf meinen Blättern. Kann sie aber nicht helfen, weil diese Bodennährstoffe.
Den Pilz auf meinem Pimmel kommt. Ja,
das wollte ich gerade sagen.
Hey, ich wollte gerade sagen,
die Schwammerl. Die Schwammerl an gewissen
genau.
Ecken des Körpers
brauchen genau. Einfach nicht. Und in der Hinsicht, das ist nämlich ganz witzig, wir interagieren mit den Lebensmitteln, die wir essen. Wenn Lebensmittel eine vollständige Information vom Bodenbiom mitkriegen, das was praktisch diese Bodennährstoffe, die da sind, und die Bodenbakterien und Bodenorganismen, dann ist das im Lebensmittel drinnen, sei es jetzt Getreide, sei es jetzt Grünzeugs etc. Und wenn wir das dann essen, dann kommt diese feinstoffliche Wirkung bei uns im Darm, wo wir ja 1,5 bis 1,7 Kilo Bakterien haben, die zersetzen das, also die verstoffwechseln das und scheiden für uns die wertvollen Aminosäuren und das ganze Zeugs aus. Und was wir nicht aufnehmen mit Essen, können die nicht verstoffwechseln. Das heißt, wir verarmen immer mehr und dann kommen genauso bei uns diese Degenerationskrankheiten, dass du einfach auf einmal einen Pilz auf dem Sack hast, oder?
Ja, da sind wir schon wieder.
Ich hab's gewusst,
ich mag das.
Das aber da sind wir ja genau beim Thema, warum ist so eine Pharmaindustrie oder so ein Supplement, warum wird das so viel, weil wir einfach eine Mangelernährung haben?
Genau.
Und das Geile ist ja dran, wir wissen es auch.
Das ist ja das
Orge. Das ist ja das Orge. Also jeder von uns, glaube ich, weiß, dass es sicher Punkte gibt, wo man sich verbessern kann. Und dann hat man 5 verschiedene Supplements oder 10, die man sich jeden Tag oder jeden zweiten oder jede Woche reinwichst, kostet einen Haufen Geld übrigens, wenn du es zusammenrechnest. Ich glaube, da kommt man sich auch schon ein vernünftiges Essen kaufen. Ich meine, jetzt vielleicht einmal zur Erklärung. Weil ich bin ja Fan, jetzt muss ich mich einfach outen, nicht von dem reinen Muskelfleisch, sondern ich bin ja Fan der italienischen Küche, weil die Eva kocht super geil italienisch. Ich meine, das ist, also wie gesagt, sie kriegt sicher mal die Doppelstaatsbürgerschaft. Und da braucht man viel Verschiertes. Ich weiß nicht, ob ich immer noch Nummer 1 Kunde bin mit dem Verschierten.
Du bist Nummer 1 in der Verschiertsabnahme.
Privat möchte ich anmerken, ja. Und wir lassen uns immer gleich so halb Kilo Backeln evakuieren und gefrieren es dann ein. Und das ist nämlich genial, weil das ist so einfach teilsam und zum Herarbeiten super geil. Und Und ich muss sagen, da ist der Fettanteil extrem wichtig und die Qualität von dem Fleisch, wenn du das jetzt vergleichst, mit andere kaufte, normale, faschierte, das kannst du nicht vergleichen. Also das sind zwei Welten. Und da brauchst nur die Leute mal reinkosten und sagen so, die sagen, dieses Umami, von dem jetzt gerade zu viel geredet wird, das ist da drinnen.
Ja, aber schau dir mal so die Fetteinschüsse an, was du jetzt ein Kotelett kaufst von einer Billigsau, im Billigangebot irgendwo, bei einem Discounter, willst du nicht keinem Schlips retten da. Aber du kaufst es, dann ist Fett weiß. Und wenn du jetzt eine richtige Sau kaufst, die was langsam aufgezogen ist, dann kann es Fett bis ins Ockergelbe reingehen.
Das hängt damit zusammen, wie die Sau gefuttert worden ist.
Ja, ja, aber du isst nicht nur bei uns, sondern auch bei den Viechern, oder? Was vorhin rein rauskommt.
Ja, aber das macht ganz viel aus. Also ich habe, wie ich ein Specksommelier gemacht habe, war das ganz
ein Specksommelier.
Sommelier, ja.
Ich kenne echt viele Sachen, wenn Specksommelier ich kenne.
Da war das eine ganz interessante
was
Geschichte.
Was muss man da machen? Muss man da speckig sein? Oder?
Nein, man muss ein bisschen ein Speck muss man schon haben auf die Rippen, damit
man da mit tun kann. Oder man hat in der Nova genug Speck konsumiert.
Also, für alle, die das jetzt nicht auskennen und fragt.
Einen guten Speck muss man mit haben.
Dann schaffst du nämlich die 28 Arbeitsstunden am Tag.
Ja. Ja, da geht einfach ein bisschen schneller.
Das war ja der Schatz, warum ich den neuen Specksommelier gemacht habe, weil der Speck, was ich nicht übergekriegt habe, der war ja alles verschnitten.
Ja, das war es. Ja, aber wie, jetzt schön, ich muss jetzt schon fragen, wie funktioniert der Specksommelier? Nur ganz kurz auf Ausreißen, weil das habe ich echt
auch noch nicht. Das ist dasselbe wie beim Weinsommelier, okay. Was ich auch mit 15 oder 16 damals gemacht habe, in meiner landwirtschaftlichen Ausbildung, mittlerweile alles geil, vergessen oder? Und versifft. egal, lassen wir das jetzt einmal kurz weg. Thema war ganz anders, nämlich ich habe den Specksommelier gemacht und wir haben ja bei uns die Freilandschweine, die wurden mir rein nur mit Getreide.
Okay.
Und wir sind da 15 Teilnehmer gewesen und die Devise war, jeder nimmt ein oder zwei Stücke Speck mit, was er da hat, damit wir ja auch Verkostungsgrundlage brauchen. Und wir haben unseren Speck das erste Mal dann, also das war nicht das erste Mal, aber das erste Mal, dass uns eine Sur gekippt ist. Also sprich, der Speck wird ja 3 Wochen lang eingelegt in eine sogenannte Sur. Und das kann hin und wieder passieren, dass fremde Häfen dazukommen und dann kippt es.
Entschuldigung.
Auf jeden Fall war der Speck...
3 Wochen in der Suhr.
Ja.
Schon wieder.
Ja, wir kommen so nicht mehr weg von unserem alten Leben.
Ich verstehe, wie du das geschafft hast von der Nova Richtung am Verein. Das sind so viele Parallelen.
Weißt du, warum er es geschafft hat? Weil der Bauernhof nicht so weit weg ist.
Ja. Stimmt, ja. 5 Kilometer oder semi. Ich bin es nicht zu Fuß heimgegangen. Ja, auf jeden Fall war die Geschichte.
Aber wie kann ein Sur kippen oder was passiert da?
Da kommen fremde Hefen rein, das kennst du wahrscheinlich. Das heißt,
aber Sur ist eigentlich eine Salzlacke, oder?
Ja, eben, aber trotzdem, es sind halt ganz viele andere Bestandteile auch noch drinnen. Okay. Und dann, wenn du da das Fleisch ist auch drinnen, auf jeden Fall ist uns die Sur kippt. Der Speck hat wunderbar ausgeschaut, das war einfach wirklich geil, aber er hat einfach eigen geschmeckt.
Was heißt eigen? Kann man das irgendwie...
Wie soll man sagen? Ich will nicht sagen modrig, aber Ansätze von leichten Moder.
Ach schon, okay.
Er war gut.
Das heißt, du merkst es schon,
du merkst was hast. Okay. Ja, sehr wohl merkt man das. Also es ist nicht jetzt grauslich, aber er hat einfach einen eigenartigen Nachgeschmack.
So ein bisschen Köllergeschmack gehabt wahrscheinlich, oder?
Ja, Köllergeschmack wird noch besser sein. Okay. Auf jeden Fall war die Sache diese, dann liegen diese Speck, wie wir da zusammengekommen sind, jeder legt da seinen Speck so hin und dann geht da übrigens ein Lebensmittelaufsichtsorgan, der was diesen Kurs hat oder den Sommelier-Kurs geleitet hat, geht da so durch und nimmt meinen Speck aus und legt ihn auf die Seite und nur einen zweiten von den 15 Specksorten, die da gelegen sind. Und ich habe mir gedacht, oh, na, der kennt sich aus, der hat gesehen, dass mir die Gsur kippt ist. Ja, Tatsache war andere. Nach dem ersten Tag, wie das vorüber war, oder fast am Nachmittag dann, ist er praktisch auf das zu sprechen gekommen. Der hat außer da die 2 Sorten, die rein mit Getreide gefuttert waren.
Ja, wirklich?
Und das hat er gemerkt, und zwar an dem, dass das Fett komplett weiß war. Je mehr man Mais dazu futtert, desto gelblicher wird es. Das hängt damit mit die Zusammensetzung vom Mais zusammen. Ich glaube, dass die Propofolsäure ist, ich weiß jetzt nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, das war der ausschlaggebende Grund, warum er den auf Zeiten geklickt hat. Nicht mehr verreckte Sur. Tatsache war dann noch hinterher, haben wir ihn dann verkostet und hat er das auch gemerkt. Ich habe ja die Schamesröte ist mir schon ins Gesicht gerannt. Und ich dachte, scheiße, der deckt mich gleich auf, wenn wir schon einer kommen bei der Tier.
Verdammt, der kennt sich wirklich aus.
Nein, das hat er Gott sei Dank, das riecht
aber,
mir so.
Aber darf ich dir was zwischenfragen? Warum futtert ihr nur mit Gerste?
Nein, nicht mit Gerste.
Ah, Entschuldigung.
Mit Getreide.
Getreide, Entschuldigung. Getreide, sorry, das ist nur so genau spezifiziert. Nur mit Getreide.
Es ist generell, es ist eine Mischung aus Weizen, Gerste, Hafer, Sojabohnen, die wir selber cool am Hof anbauen, oder weiße, wie heißt's?
Ja, was Weißes gibt schon, aber du meinst sicher was anderes?
Ja, genau, nein. Wie heißt's denn? Die Scheiß, weiße weiß. Lupine haben wir letztens, also vor 2 Jahren angebaut. Die habe ich bis im Winter heuer, also im Februar ist mir dann die weiße Lupine zu Ende gegangen. Jetzt kriegen sie rein alleine Sojabohnen, wie wir es halt auch bei uns anbauen. Das ist das Einzige, was da drinnen ist.
Aber die Frage ist eher gewesen, hätte es Nachteile, wenn du mit Mais fütterst?
Ja, und zwar einen ganz gravierenden. Also wir haben das bei uns, bei den Vereinsmitgliedern festgestellt, wer sich bei uns hin und wieder einen Fütz holt, damit das Fett auslässt, der lobt den Fütz.
Hilf mir kurz, Fütz?
Den Filz, das ist das Zwerchfell.
Ich meine, die kennen Fütz Botschen.
Ja, genau. Fütz-Bappen kennen auch die meisten.
Nein, aber was ist ein Fütz?
Der Fütz ist im Bauch drinnen. Es wird schon besser. Bei manchen ist er üppiger aus. Der liegt am Rippenbogen an und ist so ein ganz kleiner Fettpolster von circa 1,5 Zentimeter, der die Organe dagegen schützt, damit die an die Rippen da anprallen und irgendwelche Erschütterungen oder sonst irgendwelche.
Also eine Speckschicht.
Genau, reines Fett ist das. Und das wird hergenommen zum Aus. Also das wird dann in eine große Pfanne da und wird dann praktisch erhitzt und dann rinnt praktisch dieses Fett außer das, was man dann als Schweinsschmalz hernimmt zum Braten und Backen.
Jeder kennt es wahrscheinlich unter was Kramen auslässt. So kann man sich das vorstellen.
Genau. Der Rest bleibt dann noch über, das lässt mehr durch den Fleischwolf also durch und dann gibt es diese Kramen.
Es tut mir leid, ich muss kurz ansprechen, guter Kramenknödel. Wenn es nicht zu groß sind, weißt du, wenn es zu klein ist.
Weißt du, wie viele Leute das nicht mögen?
Ja, aber weil sie es noch nie wirklich probiert haben.
Ja, aber schon hört, warum ich das gefragt habe in Franz, wegen der Farbe. Ich habe einmal einen Spätzle von mir, der hat sich eine halbe Sau gekauft und die ist wirklich nur beim Nachbarn nur mit dran gefüttert worden. Ja, und das Fleisch, was du reinbissen hast, wenn wir es gerührt haben, das war so gut und alles Fett, weißt du, das war so geschmackig.
Genau.
Und der Fettrand war relativ groß. Ja, und ich habe das gefeiert. Und wenn ich von meiner Gastrozeit zurückdenke, wie viele Leute das Fett abschneiden von einer Stölzen, von einem Schweinsbraten, wenn es zu viel wird, das ist...
Aber lieber Herr Stürmer, weißt du, warum man das macht? Weil man tatsächlich glaubt, dass das Fett einfach schlecht ist. Also ja, das ist glaub, mit schlecht meine ich jetzt wirklich ungesund. Also
ums Mundgefühl geht es da.
Es ist ums Mundgefühl. Da muss ich eine Springer jetzt so richtig eine grätschen, weil das kenne ich selber ja auch. Ich war ja auch früher in meiner Zeit als Dachdecker. Bin ich auch ins Geschäft gegangen, habe mir dort einen Handelsspeck gekauft. Entschuldige für die Werbung. Aber hab dann diesen Speck vor lauter Hunger, weil mir körperlich ja wirklich was weiterbringt, vor lauter Hunger ins Maul reingestopft, dann fängt man da zum Kauen an und irgendwann bleibt man dabei hängen, dass dieses weiße Zeugs da in der Pappen drinnen verbleiben will. Das ist, ein Kaugummi ist ja nicht so lästig. Und ich kenne viele Leute, die daraus Ekel empfinden. Und wenn du dann aber mal so einen Speck von einer getreidegefutterten Sau nimmst, da ist genau umgekehrt, da ist das Fleisch, das ist das, was zum Beißen da ist und das Fett zergeht auf der Zunge. Und das ist der Unterschied.
Kann ich wirklich unterschreiben.
Ich hab das auch gehabt, wie wir von einer Folge mal berichtet haben vom Food Rock Festival. Da hat der Christoph Grabowski, der Fleischpapst, hat da ein Fleischteil, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt, die hätten wir eben nachschauen müssen, der hat das, und da hast du richtig einen festen Biss beim Fleisch und auch beim Fett, aber nicht unangenehm, nicht zart, sondern einfach, weil das Teil nachher, also wirklich gut gewachsen ist und bissfest ist. Das ist einfach, das kennen viele Leute gar nicht.
Ja, und dann vor allem Dingen, das Fett, das geht im Mund. Also das bei uns ein Lado ist ja das
Fett. Der ist gut, den haben wir letztens beim Festl gekostet.
Ja,
also ich wollte sagen,
legst den und das geht richtig.
Ja, das ist die moderne Butter der Götter, würde ich sagen. Das ist praktisch einfach...
Bello mehr halbe Stunde.
Katastrophen, weil einen Spätzl habe ich dir so mal geschenkt. Ja, aber
kann man das auch verwenden für einen, also zur Gaudi?
Wie zur Gaudi?
Ist recht schmierig.
So, mein Stotten war es ja lieber, oder?
Ey, natürlich. Es sind keine Giftstoffe drin, also kann man sich eh reiben damit.
Drum ist ein Stempel drauf, Windischbar approved.
Ja, genau.
Farmers Best.
Genau.
Hey, jetzt haben wir schon wieder viel um das Fett geredet und am langsam wachsen. Was mich als ehemaligen Gastronomen, und weil ich relativ viel in der Gastronomie unterwegs bin, Fritz, Franz,
ja.
Jetzt komme ich ja schon wieder
dran. Lass es.
Du, wie siehst du die Preisentwicklung, weil da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gedreht in der Gastronomie, nein, generell die Lebensmittel von der Preisentwicklung von früher bis jetzt, weil es ist ja oft in aller Munde, dass einfach Lebensmittel teuer geworden sind und wir von der gastronomischen Seite sehen das fast immer so, dass man früher zu günstig war und jetzt haben wir einen anderen Wert, aber muss ein Schnitzel 28 Euro kosten oder kann es auch 5 Euro kosten?
Die 5 Euro gehen mit Sicherheit nicht mehr.
Ja, das ist klar.
Was der Unterschied ist, die Preisentwicklung. Es sind die ganzen Gestehungskosten. Ich muss jetzt wieder zurückgehen, was ich bei mir im bäuerlichen oder landwirtschaftlichen Kontext praktisch wahrnehme. Und das ist dasselbe gilt ja auch für einen Gastronom. Wir haben, wenn ich in die 80er Jahre zurückgehe, denselben Schweinepreispreis, also den Preis gehabt, wie wir ihn jetzt haben. Mhm. Also wir erlösen als Bauer, kriege ich denselben Preis.
Sag das nochmal.
Wie in die 80er Jahre. Mit dem einen Unterschied, in die 80er Jahre hat der Sprit, weil da habe ich zum Moped fahren angefangen, 5 Schilling kostet, wenn man das jetzt umrechnet, hilft es mir geschwind, wie viel Cent das sind, ich glaube 35 oder 32 Cent. Mhm. Und die ganzen anderen Ursprungs-, also Mittel, die was wir halt gehabt haben, Getreide etc., waren dementsprechend angepasst.
Aber heißt das jetzt, dass die nominale Zahl gleich geblieben ist, obwohl wir zwischen den Ende 80er und jetzt ungefähr 400% Inflation gehabt haben?
Ja, wir nähern uns. Wir nähern uns schon langsam wieder dem. Wir haben ja eben 2003.
Eigentlich kostet jetzt in Wahrheit ein Drittel von dem, was damals kostet hat, wenn man es wirklich zurückrechnet.
Man darf auch nicht unterschätzen, es sind die die Produktionsgeschwindigkeit ist natürlich erhöht worden in dem Zusammenhang. Wo früher eine Sau über 7 Monate oder 8 Monate gemäst worden ist, sind wir jetzt bei 6,5 Monate, also bei maximal 100 Tage im Durchlauf oder maximal 120. Dann ist es schon relativ unrentabel, der Mastzeitraum. Und das hat man natürlich steigern können. Man hat immer mehr und immer verfeinerte Fütterungsmethoden herausgefunden. Aber das, um das wieder zu spiegeln auf die Gastronomie, da ist dasselbe. Das Rohprodukt, das Lebensmittel, was man da verarbeitet, ist preislich jetzt nicht großartig von der großen Schwankung belegt gewesen. Wir haben zwar während der C-Zeit, die im 2020er Jahr angefangen hat und im 2023er Jahr geändert hat, ich will den Namen jetzt nicht nennen, weil es verachtet diese C-Zeit, Preisexplosionen gehabt in der Landwirtschaft. Also wir haben da wirklich, du hast nicht so mit die Uhren geschlackert.
Was ist von den Auflagen her generell oder von den?
Nein, von die Produktion. Also der Weizenpreis ist in Tech geschossen ums Doppelte. Also wir waren plötzlich bei 320 Euro je Tonne und vorher waren wir bei 160. Die Düngemittelpreise sind explodiert. Also wir haben von 200 Euro auf 1000 Euro in Tech geschossen.
Übrigens, wer da noch ein bisschen mehr auch lustige Infos haben will, jeder, der es noch nicht gesehen hat, Clarksons Farm, die Serie, glaube ich, auf Netflix, die tatsächlich, glaube ich, im 19. Jahr angefangen hat, die Serie, und dann diese Preisentwicklung da sehr, sehr plakativ darstellt mit Zäunen und so weiter, das ist echt empfehlenswert, wo man sieht, wie schwierig es eigentlich ist, konventioneller Geld zu verdienen. Jetzt Entschuldigung, dass ich da reingrätsche, aber die dann nämlich konventionell produzieren.
Das wird in Nordamerika noch spielen?
Nein, das ist in England.
England.
Okay, ja.
Und in England sozusagen auch mit dieser ganzen Brexit-Geschichte im Kontext, ist wirklich eine geile Serie, weil er der Jeremy Clarkson ja einer von den drei Autoren ist, der ja jetzt Farmer ist. Und
genau,
das ist
Top Gear war das.
Ja, genau. Top und das ist eine super geile Serie, weil er zeigt eigentlich, wie unglaublich schwierig es ist, konventioneller Geld zu verdienen. Und ich meine, ich möchte nicht zu viel spoilern, aber ich glaube, von der ersten Series ist dann so, ich glaube, es sind eh schon in der dritten oder vierten Series, in der ersten ist so, dass für ein ganzes Jahr 142 Pfund Gewinn gemacht haben.
Und da reden wir wieder, was der Franz gesagt hat, da geht es dann über Förderungen.
Ja, genau. Und nein, das war schon mit Förderungen. Also das Perverse ist, ich glaube, in der Masse, und das haben sie dort auch festgestellt, in der Masse liegt sicher nicht die Zukunft.
Ja, es ist, man muss immer entscheiden, in welcher Masse. Wenn man jetzt bei uns im österreichischen Sektor hergeht, wir haben 20 Hektar, wenn ich jetzt bei 150 Hektar hergehe, dann habe ich schon relativ guten Grundbodensatz, mit dem ich schon mir mehr oder weniger an Gewalt zahlen kann.
Du brauchst dann wieder Angestellte.
Bei den Berufskollegen. Ja, natürlich. Es kommt darauf an, welchen Gebiet das du lebst. Also bei uns im, sage ich mal jetzt da, im Sotletter Raum und südlich davon musst du mit Angestellte arbeiten. Wenn du jetzt die 150 Hektar in Dullner Becken hast, dann kannst du das zu zweit bewerkstelligen.
Mehr Maschinen wahrscheinlich, oder? Wie alles gerade ist?
Einfach größer. Es ist ja mittlerweile überall. Ich meine, die kleinen Bauern sterben weg.
Aber das heißt auch, du kannst dein Wachstum über deine Vereinsmitglieder eigentlich steuern, oder? Weil wenn du jetzt nicht mehr Mitglieder hast und nicht mehr Abnehmer bringt, da gar nichts, wenn du jetzt als Dreifache an Sau stößt.
Na genau, wir richten uns nach dem, und das ist ja, kommen jetzt auf die Schweindel wieder zurück, aber das ist ja eigentlich nicht so schlecht. Wir haben ja das ja so, dass wir bei uns dieses Sauwohlpaket haben, also was gleichzeitig auch die Forschung dabei praktisch auch unterstützt und gleichzeitig aber auch was, wissen wir als Verein von vornherein, so und so viel von dem Schwein haben wir praktisch jetzt einmal praktisch wie jeder haben. Und so wird das Schwein wirklich zu 100% genommen.
Genutzt. Aber darf ich noch mal kurz zusammenfassen? Das heißt, weil ich bin schon so lange dabei, dass ich es eigentlich gar nicht mehr genau weiß. Das heißt,
Stunde es gibt Null schon dabei gewesen.
Stunde Null? Wirklich? Ja. Geil. Row Zero.
Ja. Na, was war die Frage?
ich glaube, die Frage ist, wie kann man Teil dieser super genialen Idee werden?
Ganz einfach, Vereinsmitgliedschaft.
Aber Vereinsmitgliedschaft bedeutet jetzt in Geld, ich glaube, es sind
50 Euro Jahresmitgliedsbeitrag.
Ja, also eigentlich nichts.
Und was aber für uns wünschenswert ist, dass ein Support praktisch auch kommt. Also es ist jetzt nicht so, viele sind der Meinung, oh, Vereinsmeierei, bin ich überhaupt nicht der Fan.
Ja, die wollen nicht, die glauben nicht, das, was da müssen dafür. Also, dass sie irgendwo unterschreiben müssen, was ihnen nicht taugt oder sowas.
Seit meiner Jugendzeit bin ich immer wieder in Vereine dabei gewesen, sei es Schützenverein, sei es Heeressportverein etc. Es gibt so diese goldene Regel, 10% sind bei irgendwelchen Tätigkeiten dabei, 3% sind die permanenten Macher und der Rest sind unterstützende Mitglieder. Und es braucht alle diese drei, und die unterstützenden Mitglieder sind die was dann, wenn wir ein Vereinsfestel haben, da sind und mit uns gemeinsam das Vereinsfestel durchleben und gestalten. Und das ist ja auch schön, wenn man bei uns auf der Allboden, das was ja auch bei dir am Flyer drauf ist, Andi, dann wirklich eine Gruppe vernetzt, gleich fotografiert, die einen schönen Tag gehabt haben, die Kinder haben da Gaudi gehabt und haben ihren Spaß gehabt, weil es einfach auf einem Hof ganz viel zum Erleben gibt, das was sonst nicht mehr zum Erleben gibt. Und zu denen sind die. Und ich mein, dann gibt es die Arbeiten, die was hinterher zusammenputzen. Ja, und die 3% sind die, die sich im Vorhinein Gedanken machen über die, was, wie man das Ganze konzeptioniert und wie man es praktisch macht.
Aber was ich damit sagen will, ist, ich zum Beispiel bin eher der Typ, der das unterstützt, indem er auch wirklich das Hergestellte auch wirklich verwendet.
Natürlich, es sind
die Leute. Das ist einmal eine ganz wichtige Geschichte, also auch tatsächlich aktiv an dem teilnimmt, das zu unterstützen, auch unter Geld in die Hand nimmt und sagt, ich würde das Lebensmittel tatsächlich verwenden, mit Liebe.
Das Ziel ist ja bei uns das, dass wir im Verein sind ja die Überzeugungstäter, die was gesucht sind. Also diese Hipster-Bewegung haben wir auch immer wieder, aber es ist bei mir so, ich bin leider noch nicht die charakterstarke Person, die was so wie in Südtirol habe ich das einmal miterlebt. Da sind wir auf einen Hof gegangen und der hat Schnaps verkauft. Jetzt schweife ich da ab. Auf jeden Fall, ist mir wurscht, aber es erklärt die Geschichte, mit der was ich auch zum Leiden habe. Nur ich habe die Charakterstärke noch nicht. Und ich bin da hingegangen und habe mir gedacht, Alter, der hat da sicher einen guten Grappa oder irgendwas in der Richtung. Mal kosten. Schaut mir der an. Sitzt da auf seiner Bank vor der Haustür. Greift unter die Bank rein, holt einen Schnaps raus, gibt mir das Glasl, von dem hat der Nachbar vorher schon getrunken. Gibt mir das Glasl und lass mir es kosten. Dann kommt der Spätzl daher.
Hast du wirklich aber getrunken?
Ja, wieso? Schnaps desinfiziert, überhaupt kein Thema nicht. Wirklich leckeres Zeugs. Kommt der Spätzl daher, er möchte es auch mal kosten.
Selbe Glasl.
Schaut ihn der so an, dir verkaufe ich nichts. Sagt ihm der mitten warmes Gesicht. Ich habe ihm dann eine Flasche in Grappa gekauft. Nur dazu war der Spot billig. Ich glaube, ich habe für die Flaschen keine 12 Euro gezahlt und das ist wirklich geiles Zeugs gewesen. Und auf jeden Fall, das war für mich so eine Lehrstunde, nach der, was ich eigentlich gern handeln möchte, aber ich kann das aber noch nicht. Ich bin einfach zu sehr freundlich erzogen worden, höflich sein, etc. Aber wir haben viele Leute, die was daherkommen und einfach nur glauben, sie müssen sich jetzt einmal kurz ein halbes Jahr lang schmücken damit. Oder ein Jahr und dann sind sie weg.
Aber
Andi, du bist der Überzeugungstäter. Oder nicht nur der Andi, es gibt da ganz viele andere, die was wir bei uns dabei haben, die überzeugt davon sind, Alter, dass dieses Viech ein schönes Leben haben muss, dass das Essen gesund ist, dass das Getreide und mit dem, was das gefordert worden ist, im Boden ökologisch nachhaltig praktisch erhalten. Weil es geht um so viel mehr in der Landwirtschaft, nicht nur um das momentane
Ernst anfühlen. Ich glaube, es zeigt sich dann, wer wirklich eine gewisse soziale Ader tatsächlich in sich tragt oder so tut wie. Genau. Aber das ist okay. Es sind Kinder nicht alle Überzeugungstäter sein und ich glaube, es ist auch okay, wenn Leute es einfach einmal ausprobieren und dann erkennen, okay, mir ist es eigentlich wurscht, weil Qualität ist für mich was anderes. Jetzt einfach nur, dass es mir einfach wurscht ist, wie die Viecher leben, weil ich eh drauf scheiß, ist halt so.
Aber oder dass einem der Geschmack nicht gefällt.
Ja, das glaube ich gar nicht.
Darf ich mir dazu was sagen? Oder es gibt Leute, die sind Veganer jetzt, weil es politisch korrekt ist und sich zurücklassen und sagen, hey, ich bin jetzt voll der nachhaltige Mensch. Und dann im Endeffekt, ein halbes Jahr später, halten sie sich hinaus, weil die Umstellung vom Kochverhalten ganz anders ist. Und dann fressen sie erst wieder das billigste Verzeug.
Wir haben bei uns schon ganz viele Veganer gehabt, so Workaway heißt es, oder Woofer etc. sind bei uns auch immer wieder am Hof. Und da haben wir ganz viele Veganer schon gehabt.
Habt ihr da so ein Umerziehungslager, oder?
Ja, es ist, mittlerweile finde ich es schon interessant.
Das finde ich aber geil.
Die kommen.
Ja, wie werde ich vom Veganer wieder zum Menschen?
Ein Good Camp, nicht ein Bootcamp, sondern ein Good Camp.
Du, Gender tust du schon,
aber
die Gruppen verstehst du.
Achso, Entschuldigung.
Nein, das verstehe ich überhaupt nicht.
Das geht nicht. Nein, wir haben da wirklich Leute dabei gehabt, die dann wirklich das Fleisch essen wollten, weil die gesehen haben, die sind dann auch wirklich, wenn die über 3 Monate da sind, dann kriegen die das auch mit, wie das Tier lebt, wie das Tier... Wie
respektvoll behandelt
wird. Ja, genau, wie das Tier gefuttert wird, wie das geschlachtet wird, wie das verarbeitet wird und. Und die sind dann so weit, dass sie dann sagen, okay, wir wollen jetzt einmal wieder ein Fleisch essen. Und die essen das mit gutem Gewissen.
Übrigens, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Eine Kollegin von mir, eine sehr geschätzte Kollegin von mir in der Firma, die sehr lang vegetarisch vegan sich ernährt hat, einfach weil sie tatsächlich in ihrer Jugend einmal ein Praktikum gemacht hat in einem Fleischereibetrieb. Und das wohl offensichtlich vor einigen Jahren, ist schon ein paar Jahre her, doch recht wild runtergegangen da ist. Und sie jetzt wieder angefangen hat zum Fleischessen, so selektiv und einfach auch gesagt hat, okay, wenn Fleisch respektvoll oder anders, wenn mit den Tieren respektvoll umgegangen worden ist, dann schmeckt es auch wieder, dann kann man da auch mental das einfach auch besser, wie soll man das sagen, für sich selber einfach in einen Kontext bringen und einfach wieder Genuss drauf haben. Weil ich glaube, das Entscheidende ist ja darum, ich meine, Fleisch essen bedeutet, Tiere zu züchten, zu mästen und zu töten. Ich meine, das muss man einfach so auf den Punkt bringen.
Das stimmt, ja.
Und dessen sollte man sich bewusst sein, aber das kann man auch mit einer gewissen Würde machen, das kann man auch mit einem gewissen Weitblick machen. Man muss das auch nicht schere. Aber ich glaube, ein respektvoller Umgang, den hat jeder verdient und das ist das, was ihr macht und deswegen sitzen wir auch da, weil ich muss da ehrlich sagen, ich würde nichts vertreten, wo ich nicht sage, das hat Hand und Fuß und ich bin sowas von überzeugt.
Das kenne ich auch von dir, das schätze ich auch so, weil ich muss ganz ehrlich sagen, wie du mir gefragt hast bezüglich, ob ich einmal als Gast da bei dir oder bei euch dabei sein will, habe ich mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja, Alter, was verbindet uns eigentlich seit langem? Und dann habe ich gemerkt, ich bin da gerade am Acker mit dem Traktor gesessen und dann ziehe ich den Obstbaum. wie du eigentlich angefangen hast bei uns mit der, ja, eigentlich wolltest du einen Cider machen und dann ist der Most gesägt worden. Was ich
persönlich niemals Most zu ihm.
Geiler also, gefunden habe.
Es ist ein Apfelwein und ein Birnenwein. Ja, also nur, dass ich es nochmal klarstelle. Also es ist Apfelwein und Birnenwein.
Stimmt schon. Entschuldigung für diese.
Und dann wird er versektet. Aber ja. Übrigens.
Tatsache ist, ich würde es jetzt nur fertig sagen. Auf jeden Fall war das so super, weil ich das wirklich gefunden habe. Du hast auch die Überzeugung, nämlich, dass wenn man was nachhaltig, also wirklich nachhaltig, wir haben ja diese Streuobstwiesen so Hauf und die sind ja wirklich extrem wertvoll und schützenswert und wenn wer das so macht, wie es du machst, finde ich das nämlich auch nur mal doppelt und dreifach gut und wenn dann nur sowas rauskommt, wie was du da jetzt gerade gegrenzt hast, dann finde ich das nur mal super.
Vielen Dank für die Blumen übrigens.
Das, ja, mein Glas ist leer.
Diesen respektvollen Umgang auch mit, übrigens mit den respektvollen Umgang mit Lebensmitteln möchte ich auch Richtung Herrn Stürmer weitergeben. Auch das feine Klinge beziehungsweise des Adlers Beef Tartar hat genau den Kontext, dass, soweit ich das weiß, du nur mit österreichischem Qualitätsfleisch da arbeitest, also dass du diesen nachhaltigen Gedanken auch lebst, weil du musst ja versuchen, einfach auch eine gewisse Basis zu haben. Und das finde ich auch geil, weil ich muss ehrlich sagen, das Beef Tartar, wir essen ehrlicherweise gar nicht so wenig davon.
Ja, ich meine, ich trete halt schon größer auf, in viel größere Strukturen, weil in Österreich und Deutschland das Ganze verkaufen muss, dann ist mir wichtig, dass die Wertschöpfungskette definitiv in Österreich bleibt, definitiv in Österreich, wo es gelocht wird, aufgewachsen, aufgezogen.
Das meine ich.
Und mit meinem Fleischproduzenten arbeite ich auch schon lange zusammen, ich weiß, wie der umgeht, ich weiß, wie der zum Thema Fleisch steht.
Eben.
Und Qualität steht.
Eben.
Und natürlich kann ich es nicht so runterbrechen in kleine Strukturen, dass ich sage, ich habe es nur von einem Biobauernhof, das wird sich bei mir nicht ausgehen, aber ich tue mein Möglichstes, was ich kann, wenn man das einfach, ich hasse das Greenwashing, ich hasse es, ich hasse teilweise schon mittlerweile das Wort Nachhaltigkeit, wie sie soll ich bewerben, wie sie soll ich hernehmen, weil das ist teilweise auch eine Wischerei und das möchte ich nicht unterstützen und darum sind so kleine Produzenten, Franz, wie es ihr seid auf euch am Wienischbauhof, ist einfach, ja, das ist auch ein Teil der Zukunft, so wie wir es noch mitkriegen, unser Ganze, weil ich glaube, die Evolution ist immer so gegangen, dass die Leute immer mehr Fleisch konsumiert haben und der Markt hat sich noch gekriegt und immer mehr Produktion. Und ich glaube, nach dem Krieg hat mir, weil Mama hat es mir erzählt, da hat es am Sonntag Fleisch gegeben und sonst haben sie nur Kartoffeln gegessen die ganze Zeit. Und da hast du natürlich nicht so eine Masse an Fleisch braucht und dementsprechend war die Produktion auch anders. Und es hat sich halt einfach, Zeit ist da für einen Wandel und darum kann ich voll feiern, wenn ihr sowas macht und kannst du einfach nur Gesellschaft, kann einfach nur Danke sagen für solche Produzenten mit so einer Ideologie.
Es sind ja nicht nur wir. Also ich kenne in meinem Bekanntenkreis, es ist ja witzig, man wächst dann in einen anderen Bekanntenkreis rein. Und man umgibt sich auch mit den Leuten, die was mit einem selber sympathisieren.
Ja.
Und das ist einfach super. Also ich kenne extrem viele Biobauern oder auch nicht Biobauern, aber die trotzdem dasselbe machen. Einfach weil sie wirklich der Überzeugung sind, ja, es ist diese Welt und deren,
schieren. Was geben unsere Nachfahren?
Schieren Auswüchse kann man nur damit begegnen, dass man es als Vorbild macht. Und das ist genau der Grund. Und deswegen machen die das
auch. Also, ich möchte es vielleicht nochmal ganz kurz und ganz explizit nochmal erwähnen. Also, Windisch Bauernhof übrigens, www.windischbauernhof.de, ist eh klar. Aber ich kann euch nur sagen, es gibt noch Platz für Mitglieder mit Engagement oder auch Mitglieder, die einfach sagen, ich finde die Idee geil und will einfach wieder mal was richtig Gutes essen. Ich kann es wirklich aus meiner Seite nur extrem empfehlen. Das ist eine geile Community, wo ich stolz bin, dass ich da dabei sein darf. Und ich sage herzlichen Dank an den Fritz, a.k.a. The Friends.
Ja, danke ebenfalls.
Und sage danke, dass du uns heute erhellt hast mit diesem wertschätzenden Zugang, was Tiere und Pflanzen anbelangt. Vielen Dank an dieser Stelle.
Gibt's noch ein kleines Highlight, das wir nicht locken dürfen?
Ah, genau.
Kulinarischen Seitensprung vielleicht. Oh.
Genau.
Ganz
jetzt, genau. Jetzt wirst du noch gefragt, was sind die tiefsten, dunkelsten Geheimnisse des Franz Windischbauer?
Lass mal das Universum so leider mal außen vor.
Genau.
Seitensprung. Der kulinarische Seitensprung.
Kann auch von einer Reise sein.
Kann auch von einer Reise sein. Ja, aber ich habe nichts gemacht, was ich nicht unbedingt wollte. Also ein Hund. Hund habe ich eigentlich unbewusst gegessen.
Ah, wirklich, was?
Ja, das haben wir sogar letztes Mal besprochen. Ich habe gesagt, ich glaube, bewusst nicht, aber.
Ja, das war, meine Kinder haben sich solche Fleischbällchen bestellt. Das war in Malaysia. Und ja, haben es durchaus geschmeckt, aber es waren zu viele. Aber sie haben dann ganz einen eigenen Biss gehabt und eine eigene geschmackliche Textur. War irgendwie, man hat es nicht einstufen können. Und ja, abschließend beim Zahlvorgang war dann auch bei mir die Frage, ja, was haben wir da gegessen? Als Tag.
Ah. Das ist aber richtig cool.
Vielen Dank für diesen Seitensprung.
Naja, das war nur einer. Der ist nicht schlimm gewesen. Das Schlimmste ist eigentlich, was ich früher öfters gemacht habe, aber das ist eben nur aus diesen Zeiten. Ja,
Keep on rocking,
wo Speck nur anders.
Aber da haben wir nicht mit Essen glänzt.
Da haben wir nicht mit Essen glänzt, aber da war zum Beispiel ein schlimmer Auswuchs, diese Erdnussflocken mit Milch.
Alter, Erdnussflocken, mich hast du die aufgewacht, oder was?
Ja.
Leck mich, du kommst auf Sachen.
Das habe ich noch nie gehört.
Und ich habe auch gedacht, dass ich ein paar Sachen gemacht habe. Aber
ja, du, ich möchte euch jetzt sagen, mit Erdnussflocken mit Milch werden wir diese Weltsensation heute beschließen, weil das finde ich eine latente und wirklich ausgewachsene Perversion. Das finde ich schön.
Genau, wenn ihr mehr wissen will, genau. Schaut auf seine Webseiten.
Schaut euch die Seiten an.
Schaut
mal hier, wie die Viecherl wirklich leben. Das ist wirklich sensationell. Vielen Dank, Franz, dass du Zeit genommen hast.
Ja, danke ebenfalls.
Danke von meiner Seite. War sehr informativ und wirklich mal, zum Nachdenken
recht zu machen. Ja. Also, wünsche euch viel Spaß, schöne Wochen. Wir hören uns in einer Woche.
Hussi, bleibt's geil.
Pfiat euch.
Ebenfalls, ciao.